Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
Liebe Zuhörer, für unsere 10. Podcast-Folge hat es uns aus der Stadt raus nach Grafenwörth gezogen und wir freuen uns sehr, dass wir diesmal bei Alfred Riedl, Präsident des österreichischen Gemeindebunds, zu Gast sein dürfen. In unserer letzten Folge sprachen wir mit Frau Dr. Deinhammer von der Stadt Wien über die Zukunft der Stadtentwicklung. Heute hören wir von dir, lieber Alfred, welche Chancen und Herausforderungen sich in Gemeinden ergeben und welche Rolle die Nachhaltigkeit, vor allem bei der Immobilie, zukünftig spielen wird. Lieber Alfred, danke, dass du unsere Einladung angenommen hast, mit uns den 10. Podcast der ÖGNI zu bestreiten. Wir freuen uns schon sehr auf ein anregendes Gespräch mit dir. Gleich mit der ersten Frage beginnen. Stadt und Umland wachsen zusammen, der Zuzug in die Städte ist ungebrochen. Welche Herausforderungen ergeben sich damit für die Gemeinden?
Naja, so sicher bin ich da nicht, ob ich dem zustimmen kann. Und so aus einem einzigen Grund. Ich war jetzt ein paar Mal bei interessanten Debatten, einmal mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris zum Thema Landflucht. Und wir merken, dass international eigentlich eine Gegenbewegung entsteht. Wir spüren das auch jetzt in der Krise ganz besonders. Ja, wir haben in der Vergangenheit natürlich aus dem Land viel in die Stadt verloren. Wir hatten am Beispiel unserer Jugend, die ihre Ausbildung versucht, entsprechend qualifiziert zu erreichen, zugesehen oder zusehen müssen, wie Karriereplanung einfach im Land nicht machbar war. Und vielerorts noch viel schlimmer, dass eher für die Jungen eher noch eine Möglichkeit der Rückkehr zustande kam. Schon viel schwieriger Karriereplanung für junge Frauen, für hochgebildete junge Frauen, die alle in die Stadt verloren wurden. Und das ist so ein Thema, das wir längere Zeit schon debattieren. Wir merken aus dem Selbstbewusstsein der ländlichen Regionen, die Stadt braucht das Land. Und aus dem heraus gibt es also immer auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, es gibt gleichwertige Lebensbedingungen. Unser Zugang war in den letzten Jahren auch immer, wir müssen ein paar Themen umkehren, ob das öffentlicher Verkehr ist, der zurzeit hoch steuersubventioniert im urbanen Bereich stattfindet und die Finanzierung ausschließlich sozusagen in die Zentralen läuft, wiewohl die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte genau das Gegenteil verlangen würde. Das heißt, dass wir müssten ja de facto Geldströme umkehren, um entsprechende Alternativen auch in die Regionen zu schaffen. Also meine Wahrnehmung ist, wir sind auf einem guten Weg, ein bisschen hier eine Gemeinsamkeit zu sehen. Ich glaube, auch die Städte merken ihre Schwierigkeiten im Sozialen durch die Dichte, durch das wenig Grün und die Sehnsucht also am Land ein bisschen sich erholen zu können, dass es für alle jene, die es sich leisten können, die mobiler sind, heute so selbstverständlich ist, dass sie im Speckgürtel oder weiter draußen im Grüngürtel wohnen. Und die zweite Stufe, und das ist das Thema, das ich ganz zu Beginn erwähnt habe, die zweite Stufe ist dann längerfristig auch natürlich ihre Sehnsucht haben, auch dort arbeiten zu können. Und wir merken jetzt bei uns eine heftige Debatte in die andere Richtung, weil die Nachfrage wird ja immer größer. Ich lebe hier 60 Kilometer vor Wien, das ist nicht unmittelbar der Speckgürtel, sondern schon ein bisschen weiter. Und die Nachfrage ist ungebrochen. Ich habe im Wohnbau 30, 40 Einheiten gewidmet und die Grundstückseigentümer noch nicht bezahlt, aber schon die Grundstücke verkauft. Also da ist eine große Sehnsucht da, auch natürlich aus der räumlichen Nähe, das muss man schon fairerweise zugeben. Es gibt Regionen im Grenzland oder vor allem Hauptkamm, da kann man den Grund verschenken vielleicht und man wird schwierig, also dort also die Gegenbewegung initiieren. Aber insgesamt, Stadt und Umland beginnen auch intensiver miteinander zu reden. Jetzt behaupte ich, es wird ja so viel von Kooperation gesprochen. Und die Kooperation ist keine Einbahnstraße. Also jeder, der von Kooperation redet, redet meistens von dem Thema, wie kann ich meine Kosten verteilen auf andere. Aber nicht, wie komme ich sozusagen in die Lage, auch Einnahmen gemeinsam zu sehen. Und genau dort liegt natürlich auch wieder die Schwierigkeit. Wir sehen, dass in den Städten die Arbeitsplätze sind, wir sehen, dass in den Städten die Kommunalsteuer ist, wir sehen, dass in den Städten viel eigene Einnahmen der Gemeinden da sind. Das ist eine gewisse Kaufkraft, von der andere nur träumen können. Und deswegen auch immer noch die Debatten, so alte Diskussionen. Jeder Bürger ist gleich viel wert, jede Region hat ihre gleichwertigen Chancen zu haben und so weiter. Also das wird eine ewige Debatte bleiben, aber gesellschaftspolitisch, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, hier eine gewisse Trendung herzuschaffen.
Darf ich da gleich einhaken? Man kann keinen Podcast 2020 aufnehmen, ohne über Corona zu sprechen. Das ist nun einmal das beherrschende Thema. Und wir sehen ja genau in dieser Entwicklung der Krise, die Menschen zieht es aufs Land, weil in einer 40 Quadratmeter Wohnung, in einer eng verbauten Gegend mit zwei Kindern, die Homeschooling machen, zwei Erwachsene, die Homeoffice machen, zu leben ohne Auslauf, ganz schwer. Und natürlich wird das Land bevorzugt. Du hast das auch angesprochen mit den Preisen. Ich sehe fast einen gegenläufigen Trend. Das Wohnen in Wien wird bald niemand mehr leistbar sein. Und das zieht die Menschen aufs Land, weil sie dort vernünftig ausreichenden Platz schaffen können, zu halbwegs vernünftigen Preisen. Und die gute Nachricht, die du uns mitgibst, ist, es gibt Kooperation. Es wird miteinander gesprochen, wahrscheinlich auch zum Thema öffentlicher Verkehr. Wie steht es da in solchen Zeiten, wo es die Menschen wieder aufs Land zieht? Werden diese Gespräche jetzt wirklich offen und ehrlich geführt? Plant man gemeinsam Verkehrsknoten, Wege vom Land in die Stadt, wo Menschen dann aufs Auto verzichten können und sich diese Kosten wenigstens sparen können?
Also Raumordnung ist ein höchst persönliches, autonomes Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden, der Städte und Gemeinden, jeder für sich. Da gibt es natürlich immer wieder diese Debatte über den Landverbrauch, über den Bodenverbrauch, der in dieser Diskussion vielleicht sogar kontraproduktiv wäre. Was wir glauben ist ja, dass es im verdichteten Wohnbau ganz andere Probleme gibt. Persönlich wird man das Eigenheim nicht verbieten können. Das ist für mich selbstverständlich. Eigenverantwortlich selbstbestimmte Menschen haben einen ganz anderen Zugang gesellschaftspolitisch und eine andere Verantwortung in der Gemeinschaft. Und das kann man einfach nicht aufgeben. Und wenn wir über Landverbrauch reden, der kleine Garten mit einer bestimmten Fläche, die verbaut ist, ist immer noch ökologischer bewirtschaftet in der Regel als wie die große Produktionsfläche. Auch in dieser Hinsicht kann man uns keinen Vorwurf machen. Also wir sind da noch dazu, wenn man Natur im Garten denke, als Vorsitzender oder Präsident von Natur im Garten, also ökologische Betriebsführungen im Grünraum, in den Gemeinden oder in den Hausgärten, in den derzeitigen Emotionen ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Also das Thema für mich ist, weil Covid angesprochen wurde. Naja, wir reden immer von Chancengleichheit. Hätten wir als Thema Digitalisierung vor einem Jahr eine Zieldefinition politisch gesagt, wir hätten das, was wir heute selbstverständlich sehen, in 5 Jahren politisch nicht erreicht. Also die Not lehrt nicht nur beten, sondern macht auch erfinderisch. Und so sehe ich halt einfach jetzt, wie wir untereinander das kommunizieren auf weite Strecken in einer Selbstverständlichkeit, die wir vielleicht bis dato nicht gekannt haben. Das bringt einen anderen Zugang zum Homeworking, das bringt einen anderen Zugang zum Homeoffice. Und da merken wir mittlerweile auch eine gewisse, sage ich, Veränderung in der Funktion Dienstgeber zu Dienstnehmer. Also jetzt bin ich selbst Dienstgeber für gar nicht so wenig Mitarbeiter in meiner Kanzlei. Also es war vorher nicht so selbstverständlich anzunehmen, dass 50% regelmäßig dieselbe Leistung von zu Hause bringen. Und das ist halt einfach jetzt zur Kenntnis zu nehmen. Und da wird sich vieles ändern. Und es wird auch in der Familienwelt eine ganz großartige Veränderung geben, weil jetzt plötzlich alle, die bis jetzt gemacht haben, sie haben keine Zeit mehr für die Familie, für die Kinder, jetzt auch zu Hause sein können. Mit allen Schwierigkeiten, die wir auch gesehen haben. Wenn wir von Chancengleichheit reden, dann müssen wir aber auch sehen, dass da ein paar Infrastrukturprobleme noch sind. Einer der großen Infrastrukturthemenkreise ist die Glasfaseranbindung, Breitband. Aber alle so großartig gesprochen haben in den letzten Wochen und Monaten, man muss zur Kenntnis nehmen, dass wir hier eine Daseinsvorsorgeleistung einfach nicht politisch nicht richtig gelöst haben. Wir haben es dem Markt überlassen, wir haben es der Wirtschaft überlassen. Man hat sich als Anbieter kannibalisiert im urbanen Bereich, hat dort Geld versenkt. Man hätte das Netzsharing letztendlich auch schon viel früher denken können und damit viel Geld auch ersparen können. Es ist halt nicht passiert. Das heißt also, diese Überbauungen haben viel Geld auch versenkt. Man hat halt auf den Raum, auf das weite Land vergessen. Jetzt kommt man natürlich nur mit großartigen und Anführungszeichen Unterstützungen in die Gänge, damit überhaupt also Grundversorgung dort errichtet wird, damit dann am Ende auf dieser Basisinfrastruktur auch Geschäfte gemacht werden können. Muss ich sagen, wir schon als Gemeindebund einen relativ großen Anteil an der Debatte, weil wir immer gesprochen haben, das ist eine Daseinsvorsorge. Hätten unsere Väter und Großväter beim Strom und beim Kanal genauso gehandelt, dann würde diese Versorgungssicherheit im weiten Land einfach nicht da sein. Und das ist halt heute eine Grundversorgungsleistung, die braucht die Familie, die braucht die Gesellschaft. Und daher muss man das jetzt dringend nachholen. Und wenn wir sehen in dem flächigen Ausbau, dass es auch natürlich beim Erwerb von Grundstücken, bei dem Zuzug, den wir haben, der ja ungebrochen ist, zwei, drei Fragen gibt. Was kostet natürlich der Baugrund? Gibt es für die Familien entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen, die uns den Beruf vereinbar machen lassen? Und zum Dritten sind alle technischen Voraussetzungen da, dass ich auch von hier arbeiten kann. Und diese drei Punkte, wenn du die beantworten kannst als regionaler Vertreter, als Bürgermeister einer Gemeinde, dann bist du im Geschäft. Und dieses Thema wird immer deutlicher. Das heißt also, Covid hat gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, schneller, effizienter und innovativer zu reagieren in solche Strukturdiskussionen. Da ist mehr Mut notwendig für die Politiker. Und das Zweite, Covid hat auch gezeigt, dass es gehen wird, gesellschaftspolitisch gehen wird, dass wir disloziert durchaus dieselben Leistungen erbringen können.
Absolut, absolut. Also das kann ich nur unterstreichen, das Thema Infrastruktur in Österreich, weil ich möchte nicht in Homework in Deutschland irgendwo nicht in einer Großstadt sein, weil die sind viel, viel schlechter dran und wir betonen das auch immer wieder, dass wir sehr stolz sind auf die österreichische Infrastruktur.
Ja, ich muss da widersprechen, das ist vielleicht eine urbane Sichtweise, wenn man dann wirklich am Land draußen ist, da fehlt noch viel an der Chancengleichheit, da muss noch mehr geschehen.
Also was digital.
Das Bessere ist,
das Wein des Guten. Das stimmt allerdings, aber digital darf ich das sagen, ich im Weinviertel hatte die bessere Anbindung als meine Kolleginnen und Kollegen in Wien. Und das bedeutet schon etwas, also bei der Videokonferenz war ich flotter beim Antworten als die und weniger ausfällig. Aber jetzt zurück zu Covid, eine letzte Frage. Du hast als Präsident des Gemeindebunds verhandelt, die Unterstützung Milliarde für die Gemeinden mit der Bundesregierung. Wenn du diese Milliarde anschaust aus Sicht der Gemeinden, was wird damit geschehen? Wird da auch in Infrastruktur investiert werden?
Natürlich. Wir haben ja in unserer Debatte Rettungsschirm zwei Richtungen. Das eine heißt, Liquidität zu sichern, um den Betrieb zu sichern. Das andere heißt, Investitionen zu sichern. Die Gemeinden sind die größten öffentlichen Investoren. Sie sind die lokalen Konjunkturlokomotiven. Und wenn die nicht unter Anführungszeichen anspringen, dann wird der Neustart in der Wirtschaft nicht gelingen. Wir reden ja jetzt einmal grundsätzlich von der nationalen Stimulierung, weil die internationale ist ja noch viel schwieriger in der jetzigen Phase. Ja, es hat eine Überraschung gegeben, dass die gesamte Milliarde, und da möchte ich auch die Verhältnismäßigkeit sagen, die österreichischen Gemeinden investieren 22 Milliarden, also investieren, sie geben 22 Milliarden aus und nehmen auch 22 Milliarden ein, weil sie immer einen ausgeglichenen Haushalt abliefern. Und jetzt gibt es Rechnungen von 1,4 Milliarden, die fehlen werden, bis zu 2 Milliarden, die fehlen werden. Die Wirtschaftsforscher sind da noch ein bisschen optimistischer, wir waren halt immer ein bisschen pessimistischer. Wenn es nicht vor, das kriegst du nichts so ungefähr. Daher haben wir halt gesagt, dass also von diesen 2 Milliarden die eine Milliarde Liquidität sichert, die andere Milliarde also Investitionsunterstützung. Und siehe da, unsere Berechnungen wurden zur Kenntnis genommen und die Milliarde ist abrufbar ab heute. Und abrufbar ab heute heißt, es ist verwaltungsökonomisch gemacht, du machst einen Antrag als Gemeinde, du hast also sozusagen es relativ einfach zu präsentieren, du brauchst nichts vorfinanzieren, du kriegst auch das Geld sofort und danach, unter Anführungszeichen, muss er dir irgendwann eine Abrechnung liefern. Diese Überlegung, 50% war auch getrieben von den Erfahrungen 2017, weil dort haben wir schon gesehen, dass viele in der Kofinanzierung, wenn es nur 25% Förderung gibt, also Schwierigkeiten haben. Da hat es jetzt zwei verschiedene Antworten gegeben. Zum einen haben wir es an 50% Förderzuschuss aus dieser Investitionsmilliarde am Projekt und zum anderen, man kann aus anderen Fördertöpfen zusätzlich fördern, also bis zu 100%, nicht überfördern, aber bis zu 100%. Also auch jene, die nicht es so leicht haben, die nicht in der Lage sind, also aus Rücklagen zu schöpfen oder liquid zu sein, also werden mit Unterstützung der Länder, mit BZ-Mitteln, mit Siedlungswasserwirtschaftsmitteln, mit Breitbandmilliarde und, es sind ja noch parallel alle anderen Förderqualitäten da, also in der Lage sein, für ihre Projekte das abzuholen. Und was wird gemacht? Es wird im Tiefbau verwendet, also Wasser- und Kanalbau, es wird in der Sanierung, ökologisch nachhaltige Sanierung von Gebäuden verwendet, es wird im Schaffen von Gebäuden im Eigentum der Gemeinden also verwendet, es wird auch, und das war für viele, weil das hat jeder als Thema, in der Sanierung der Gemeindestraßen verwendet werden können. Also ja, in der Infrastruktur, in der derzeitigen nachhaltigen Debatte, alternative Energien, erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge etc. Also es ist für jeden etwas dabei und das ist genau das, was wir ja sowieso tagtäglich machen. Mhm. Das Zweite, auch da ein offenes Wort, alles was 19 begonnen wurde, ab 1.6.19 und jetzt noch nicht fertig ist oder noch nicht fertig gemacht werden konnte wegen Covid, kann damit auch ausfinanziert werden. Das muss ich schon offen und ehrlich als Gemeindevertreter sagen. Alles, was 19 budgetiert wurde, war ja auch bedeckt. Mhm. Es gibt ja Budgetplanung und es gibt ein genehmigtes Budget. In Wahrheit dürfte für die alten Projekte also die Bedeckung nicht fehlen. Also so gesehen war man in den Richtlinien schon sehr großzügig, damit es auch jeder abholen kann. Und wenn dann noch ein bisschen Geld da und dort nicht abgeholt wird, dann kommt das in den Strukturfonds, der wieder an die strukturschwachen Gemeinden bis zu 35 Millionen in der Struktur von den schwächeren Regionen zur Verfügung gestellt wird. Also hier ist etwas gelungen, was verwaltungsökonomisch gut und schnell ist, was in Summe, wenn man den Wissenschaftlern oder wie IHS und wie verfolgt, 1,4, 1,6 Milliarden, die jetzt fehlen, na, dann sind schon fast zwei Drittel einmal Cash wieder da. Dann haben wir verhandelt mit den Ländern zwischen 20 und 50 Millionen neues Geld, haben auch die Länder zum Großteil zur Verfügung gestellt. Also in Niederösterreich Rate der Sozialfinanzierung, für den Radwegebau 8 Millionen, aus einer Rücklage 10 Millionen. Also es gibt da eine ganze Reihe an liquiden Mitteln jetzt in den Gemeinden, die uns eigentlich in die Lage versetzen sollten, unser Investitionsprogramm, das wir ja hatten, wir haben ja auch das Budget für 2020 schon vorher beschlossen, vor der Krise, also umsetzen zu können. Und ich habe deshalb die letzten Wochen in den Debatten in den Bundesländern und mit den Kollegen in den niederösterreichischen Gemeinden also gesehen, also es wird in der Regel alles umsetzbar, was geplant war.
Ein Schritt zurück zu den Immobilien. Du bist ja kein Fan des verdichteten Wohnbaus, hast du schon geäußert. Das nehmen wir zur Kenntnis. Thema Ortszentren. Hier bei dir ist es ja wirklich wunderschön. Es ist ein belebtes Ortszentrum. Also ich lade Zuhörer gerne ein, nach Grafenwöhr zu kommen und sich davon zu überzeugen, dass ein Ort auch leben kann ohne Umfahrung und Fachmarktzentrum. Es ist aber in vielen anderen Orten anders. Kaufkraft geht in die Fachmarktzentren, in die Umfahrungen. Die verödeten Stadtzentren sind da. Du wirst ja mit solchen Bürgermeistern zu tun haben, die mit diesen Themen kämpfen. Was sind deine Ratschläge für diese Bürgermeister? Wie kann man die unterstützen, wieder Leben in ihr Ortszentrum zu bringen?
Na, vorweg einmal, danke für die Blumen, aber bei uns fehlt im Zentrum genauso die Frequenz und genauso die Geschäfte, die es vor 20, 30 Jahren noch gegeben hat. Wir haben da schon einiges falsch gemacht, weil wir halt am Ort sind, genauso unsere Einkaufszentren gebaut haben, in halt Größenordnungen wie halt für eine kleinere Gemeinde und nicht für die große Stadt. Was es braucht ist, dass es meiner Meinung nach für die Leerstehungen eine gewisse sozusagen Beweglichkeit gibt. Heute sehen wir in vielen Gemeinden, dass der Leerstand in den Objekten also meistens deswegen zur Kenntnis genommen wird, weil der Eigentümer es gar nicht anders sehen möchte. Und zwar deswegen nicht sehen möchte, weil das Entsorgen oder das Revitalisieren einfach zu viel Geld kostet. Da gibt es Überlegungen natürlich mit dem Thema Entsorgungskosten. Es gibt auch Überlegungen, den Leerstand selbststeuerlich also zu mobilisieren. Auch da werden wir gedanklich mit der Debatte, weil wir gerade Grundsteuer reformieren, in allen Bundesländern konfrontiert, dass wir uns überlegen sollten, die unbebauten Flächen zu mobilisieren, aber auch den Leerstand zu mobilisieren. Vielfach kenne ich aber wirklich interessante Projekte. Das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Kommunikationsproblem. Also wenn man ernsthaft beseelt ist von der Revitalisierung des Ortskernes, dann wird man hier sehr viel kommunizieren müssen mit allen Betroffenen und letztendlich auch mit jenen, die noch vorhanden sind, damit nicht die letzten auch noch geht. Da geht es gar nicht so viel ums Geld, sondern um die innerörtliche Organisation. Mhm. Man muss natürlich auch bei allen Gegebenheiten, die möglich sind, auch die Möglichkeit beim Schopfpacken und Erledigen. Jetzt sage ich jetzt einmal, bei uns, wir bauen da also genau im Zentrum vis-à-vis jetzt also Post und Polizei. Das ist gar nicht so selbstverständlich, also dass so eine Größenordnung wie meine Größenordnung noch eine Post als altes Postamt hat und die Polizei. Das sind Themen, die die Menschen einfach halten, auch im Zentrum halten. Das, was wir zunehmend merken, das sind die Begegnungszonen. Manchmal wird man auch so Zwangswechsel notwendigerweise organisieren, dass man sich begegnen muss. Weil dann muss man auch reden miteinander. Und die Seele, das fehlt mir auch und da bin ich also immer noch also mittendrin oder knapp davor, ist natürlich das Dorfwirtshaus. Das darf man nicht vergessen. Also eine Begegnungsstätte, die vieles auch aufnehmen kann, was zurzeit also sozusagen die Sehnsucht, die gesellschaftspolitische Sehnsucht eines Zentrums ist. Und da warne ich immer nur als Gemeindebund, das ist nicht Aufgabe des Steuerzahlers. Also das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Also aus dem politischen Druck haben sich ja die Gemeinden angenommen. Sie sind also Kaffeehausbetreiber, sie sind Postverteiler, sie sind Geldausgabeautomat, sie sind Zahler der jetzigen Ordinationen, sind alles Aufgaben, die uns in Wahrheit nie vom Steuerzahler auferlegt worden sind und auch mit einer Verwaltung nichts zu tun haben. Und wir haben es ja gemerkt, dass es hat einige Jahre gedauert mit der Beizahlung beim Bankomaten. Nicht? Erst wie wir halt dann wieder aus der Not heraus mit Kartenbetreibern versucht haben, etwas anderes zu lösen, diese Cashback-Zahlungen, dass du beim Kreisler, beim Beck einkaufen gehst und nicht nur deine 3,50 Euro mit Karten zahlst, sondern bis zu 200 Euro mitnehmen kannst, ohne Gebühren zu zahlen. Das gibt es ja und seit der Zeit ist die Diskussion vorbei. Müssen die Gemeinden mitzahlen, dass es einen Bankomaten ums Eck noch gibt, weil heute alle den Bankomaten gestrichen haben. Das sehen wir also schon natürlich auch für die wirtschaftliche Gestion. Wenn das Geld ausgeben als solche Kostenstelle berechnet wäre in der Bank, dann würde sie sich rechnen, weil da waren alle Ausgabeautomaten in einer Kostenstelle. Aber jeder einzelne, also ich habe einen ganzen Bezirk Scheibs, den man ausgeräumt hat, das war so mein Musterbeispiel. Also da hat es jede Gemeinde gegeben, die angefangen hat beizuzahlen oder am Ende halt dann verloren hat. Und in St. Pölten ist die Kollegin aus dem Landtag, eine Kollegin als Abgeordnete, am Fußweg nach Hause 12 Minuten bei 11 Bankomaten vorbeigegangen. Also da stimmt das Verhältnis Stadt-Land einfach nicht. Also dort, wo Frequenz ist und wo die Wirtschaft sagt, also dort bin ich, weil dort mache ich mein Geschäft. Also das wird für mich gesellschaftspolitisch auch für die Wirtschaft ein Thema sein, längerfristig. Und das war, jetzt sage ich mal, in der ersten Phase, warum sind manche großartige Betriebsstrukturen in so Tälern entstanden? Weil man halt auch teilweise gefolgt ist den Arbeitskräften und weil man halt also auch ein bisschen sozusagen über die Gesamtsicht mehr einbezogen hat, als wir die Kostenrechnung und die Kostenstelle. Und diese Verantwortung, glaube ich, haben heute auch die Wirtschaftsbetriebe für die gesellschaftspolitische Entwicklung.
Absolut. Ich meine, du sprichst ja die soziale Nachhaltigkeit an, die in den Gemeinden großartig ist, die wir versuchen, über Stadtquartiere ja in den Städten in Wirklichkeit wieder zu beleben, halt in diesen Kretzeln oder wie man auch immer dazu sagen will. Wir haben auf der anderen Seite auch diese Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung, wo wir natürlich sagen, super, Gott sei Dank gibt es sie, Gott sei Dank wird erkannt, dass es eine Krise ist, aber bitte macht es nachhaltig, macht es sinnvoll, macht es besser, als es bisher war. Siehst du in dieser Förderung der sozialen Nachhaltigkeit in den Gemeinden auch Chancen, wo man sagt, da kann man Konjunkturförderung machen, da kann man zum Beispiel Ansiedlungsprämien machen, da kann man Handwerkerboni machen, um das Gewerbe zu fördern und, und. Ist da, siehst du da einen Weg, da ein bisschen nicht von der Gemeinschaft aus zu bezahlen, aber zumindest anzustoßen, dass da was passiert?
Naja, ich sehe da ein Thema auf uns zukommen, dass wir in dieser, sage ich, sozialen Komponente noch nicht wahrnehmen. Das ist die Pflege. Wir werden wahrscheinlich mit den derzeitigen Strukturen einfach nicht zu Rande kommen. Wir kennen also die demografische Entwicklung. Wir wissen, dass man vor allem also 35 bis 45, wenn die Babyboomer in die Pflegephase kommen, dass wir dann also heftige also Kostensteigerungen haben, die dieser Staat also einfach nicht stemmen wird können. Also da braucht es die Zivilgesellschaft, da braucht es den Zusammenhalt. Und wir merken ja jetzt schon, dass es durchaus da und dort interessante Projekte gibt, die Gemeinschaft, die das Dorf also stärken. Das sind teilweise noch Vereinsbasis, teilweise Genossenschaftsbasis. Also da gibt es eine ganze Reihe an Überlegungen. Wie komme ich unter Anführungszeichen also zu der Situation, dass ich dann, wenn ich es brauche, auch jemanden habe, der sich um mich kümmert oder der mich unterstützt, damit ich ja so lange wie möglich in meinen eigenen vier Wänden so leben darf. Also diese Diskussion, die da beginnt, wir haben so einen Verein über einige Jahre geführt, wir haben das GAB genannt, gelebte aktive Bürgergesellschaft. Das war so nach dem Motto Zeit schenken. Da gibt es heute, wenn du Zeit hast, und das ist jetzt ja auch so bei der freiwilligen Arbeit, das ist ja nicht so, dass wir in jungen Jahren, wo dazugehen, dann ewig dabei bleiben. Heute komme ich halt plötzlich in irgendeiner Lebenskrise, in irgendeiner Phase drauf, daneben noch etwas anderes machen oder ich tue also dort ein paar Stunden also auch zur Verfügung stellen. Diese Situationen, die kann man nicht planen. Du musst die Leute halt abholen, ob sie 40 sind, 45 sind oder 50 sind. Sie sind alle gerne bereit, also noch etwas zu geben. Und da beim Zeitschenken war das halt so, dass man Konti angelegt hat, also Zeitkonti. Ne? Mhm. Wenn du dann halt einmal vielleicht weniger mobil warst und du hast das gebraucht, weil du nach einem Krankenhausaufenthalt ein paar Wochen Unterstützung braucht hast oder du bist also sozusagen in einer Phase, wo es dann einfach notwendig wird, dann kannst du das abrufen. Wir haben Folgendes gesehen. Also geben wollen viele. Geben wollen wirklich viele. Also es ist unheimlich, der Mensch ist offensichtlich ein soziales Wesen. Und wenn man das richtig sozusagen mobilisiert und kommuniziert, dann sind doch gerne alle dabei. Das ist ein Thema der örtlichen Gemeinschaft und auch der örtlichen Verantwortung. Beim Brauchen sind schon viele sehr scheu. Also sich zu äußern, ich darf was brauchen und da kannst du mir nicht helfen. Also da sind die, die es wirklich brauchen, täten. Eigentlich die, die sich nicht trauen oder die sich scheuen davor, die sich schämen oder was auch immer. Und manche, die das System plötzlich erkennen und nutzen. Der immer irgendwie gesagt hat, also pass auf, nimmst du mir das mit oder nimmst du mir mit zum Einkaufen oder. Und jetzt auf einmal gibt es sozusagen eine Organisationsform und jetzt kommt die Liste jeden Tag um 9:20 Uhr, um 10:30 Uhr. Also immer wieder. Die Debatte, also wie wird so ein System gegebenenfalls also durch ein paar Egoisten zerstört. Mhm. Diese Diskussion werden wir dringend führen müssen in der Pflege, da wird sie uns einholen. Und da bin ich guter Dinge, dass gerade die Dorfgemeinschaft, gerade die ländlichen Räume her, viel leichter in der Lage sind, die Lebenswelten der Nachbarn, der Freunde, der Beziehungsgemeinschaften zu begleiten.
Okay, also wenn ich das für mich aufnehmen darf, wie ich es verstanden habe, du meinst, Förderung von außen, von Bund oder Land oder was auch immer, ist gar nicht so notwendig. Wichtig ist die Aktivierung der Zivilgesellschaft.
Nein, beides wird sein. Warum würde ich das eine nicht so in den Mittelpunkt stellen? Wir haben so ein Gefühl vermittelt, also macht dir keine Sorgen, es wird eh gesorgt für dich. Also jeder, der jetzt aufsteht und immer sagt, das brauche ich und dort habe ich eine Förderung und das muss ich machen. Und wenn ich mir die Politiker manchmal anschaue, macht ja keine Sorgen, haben wir schon und lizitieren wir uns gegenseitig. Also, da gibt es nirgendwo Eigenverantwortung. Da gibt es nirgendwo irgendwo das Gefühl, das muss ja immer irgendeiner noch zahlen. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass es ja sehr wenige gibt, die den Kahn ziehen müssen, Weil jetzt habe ich schon, glaube ich, 1 Million Dienstnehmer, die keine Lohnsteuer mehr zahlen. Freilich aufgrund der Teilzeitbeschäftigung, aufgrund der vielen Frauenbeschäftigung und. Also da gibt es sozialpolitische Probleme genug. Aber wenn ich Steuerentlastung diskutiere und dann unter Anführungszeichen eher Umverteilung, nämlich eine Negativsteuer, dann bin ich irgendwo am falschen Planeten. Das ist das, was ich meine. Also ich denke, Steuerentlastung heißt motiviert zur Leistung und wenn notwendig, dann halt weiter motivieren. Und wenn ich hier bei jeder sozusagen gesellschaftspolitischen Sehnsucht immer nach dem Staat schreie und der muss mir dafür was geben oder initiieren, dann wird es nicht funktionieren. Dann wird immer ein paar geben, die mir mehr die Hand aufheben und dann immer mehr aufhalten. Und dann ist es unbrauchbar. Es muss nachhaltig funktionierbar bleiben.
Vielen Dank, Alfred. Das war fast ein toller Schluss. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar eine persönliche. Ich darf ja die Entwicklung in Grafenwerd seit einigen Jahren, ich bin schon mehr als 10 Jahre, immer wieder beobachten, wenn ich zu Gast sein darf bei dir. Das ist ja eine durchaus nachhaltige Entwicklung. Du hast ja Betriebe hier angesiedelt, du hast Entwicklungen vorgenommen, die auf die Zukunft gerichtet waren. Obwohl du eigentlich als Bürgermeister ja immer nur für eine Legislaturperiode gewählt worden bist und dann dich zur Wahl stellen hast müssen, die hätte ja auch schief gehen können. Wo nimmt man als für eine gewisse Zeit gewählter Bürgermeister, wo nimmt man den Willen her, wirklich sehr lange in die Zukunft zu schauen und die richtigen Dinge zu tun mit einem weiten Blick und nicht nur mit einem Blick auf eine Legislaturperiode?
Nein, ich glaube, die Lokalvertreter sind da wirklich gut geschult. Das heißt also für mich, Nasen kennen nicht viel. Also auf der lokalen Ebene musst du tagtäglich auch Nein sagen können, wenn du es weiterbringen willst. Das Zweite ist diese Emotion, diese tägliche, sage ich, Populisten. Wenn ich jeden Tag nach der Umfrage, die ich heute Morgen also rauslasse, leben würde, hätte ich wahrscheinlich morgen das Gegenteil machen, was ich heute mache. Also das kann ich nicht machen. Kann natürlich auch, wenn es ganz kritisch wird, schief gehen. Ich habe einmal 4.000 Unterschriften gegen ein Projekt gehabt, das für mich nachhaltig war. Es war der Kiesabbau, die Wirtschaft braucht Kies. Ein Loch mit 20 Hektar ist mir immer noch lieber mit 10 Löcher mit 2 Hektar. Es ist nur im Schwemmland und dem Schwemmland der Donau, da ist man zentriert vernünftiger, weil leichter zu handeln, leichter zu beobachten, leichter zu kontrollieren und so weiter. Die Emotion war dagegen. Ich habe trotzdem unter Anführungszeichen entschieden, habe es gemacht und habe dann, wenn ich gefolgt wäre der Umfrage, hätte ich 100% für mich gehabt. Ich habe es aber durchgesetzt und habe dann ein Mandat gewonnen. Das heißt, es zeigt mir schon, dass die Leute unter Anführungszeichen aus der Emotion manchmal sich irgendwo anschließen, aber am Ende nachhaltig mitdenken, na, so blöd ist ja das gar nicht. Man muss erklären können. Und das Thema ist heute in allen Projekten, auch in den größeren Projekten, da gibt es ja so viele andere Diskussionen. Das Boot ist voll, wenn der Zuzug da ist und. Also Verkehrsinfrastrukturthemen. Wie willst du heute irgendwo eine größere bauen? Ich hatte das Glück, wie gesagt, also dann auch die Autobahn zu kriegen, das die Donaubrücke zu kriegen. Ich war als Gemeinde natürlich gegen viele, die da waren, aber eine Bürgerinitiative. Aber nicht gegen, sondern für die Donaubrücke. Und in der gesamten Organisation, wenn die Anhörungsrechte waren, bei der Brückendebatte, wurden die Bürgerinitiativen aufgerufen. Und ich war immer der Erste, der aufgerufen wurde. Und alle anderen haben immer gewartet, wenn die Bürgerinitiativen kommen, kommt es genau dagegen. Ne? Und ich war der Erste, der dann immer dafür war. Ich habe 700 oder 800 Mitglieder gehabt in meiner Bürgerinitiative und war also dafür. Und habe bei jeder Bürgerinitiativendebatte und bei jedem Verfahren einfach auch die Notwendigkeit gesehen, dieses Infrastrukturprojekt müssen wir durchsetzen. Das ist für uns unabdingbar, um die Räume zu erschließen, um Mobilität zu schaffen. Und das muss ja dann auch trauen, so muss man sagen.
Lieber Alfred, vielen Dank für dieses spannende und vielseitige Gespräch. Also Mut kann man dir wirklich nicht absprechen, das kann ich bestätigen. Ich hoffe, auch für Sie, liebe Zuhörer, war es eine weitere interessante Folge unserer Podcast-Reihe Blickpunkt. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und alles Gute.